NDR Info im Gespräch.
Mit Wilhelm Bender, Ex-Flughafenchef und jetzt Strippenzieher. Früher war Wilhelm Bender Mr. Flughafen. Heute ist er einer der am besten vernetzten Männer Hessens. Aufsichtsratsposten in der Wirtschaft und bei Eintracht Frankfurt, dazu zahlreiche Ehrenämter, Kontakte in die Politik. Wie und wo trifft man wen? Was braucht man, um Einfluss zu haben? Wilhelm Bender jetzt bei HR Info im Gespräch mit HR Info Moderatorin Silvia Kuck und HR Info Redakteur Oliver Günther.
Herr Dr. Bender, wissen Sie, wie viele Telefonnummern Sie in Ihrem Handy eingespeichert haben?
Nein, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich meine Verbindungen relativ systematisch und jetzt auch sozusagen computergestützt gesammelt habe. Aber die im Handy sind die, mit denen ich wirklich häufiger telefoniere, aber gezählt habe ich sie nicht.
Und ohne indiskret sein zu wollen, ich nehme mal an, Sie haben die Durchwahl vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
Ja, ich habe die Durchwahl, aber nicht die Handynummer. Vielleicht kann ich sagen, noch nicht, denn ich habe die von Roland Koch. Die Handynummer, da kann ich dann durchaus anrufen. Aber ich bin sicher, dass mir Volker Bouffier seine Handynummer auch geben würde.
Schicken Sie denn SMS auch an die Kanzlerin?
Nein, mache ich nicht. Aber wenn es hart auf hart kam, jetzt mindestens mal in der aktiven Zeit bei Fraport, hatte ich auch Zugang. Ich hatte auch mal ein wirklich persönliches Gespräch unter vier Augen mit ihr. Aber das darf man auch nicht ausnutzen und im Moment bin ich ja dann auch nicht so wichtig, dass ich der Kanzlerin SMS schicken muss.
Bei Fraport, beim Frankfurter Flughafenbetreiber, waren Sie Vorstandsvorsitzender 17 Jahre lang. Jetzt sind Sie sozusagen Rentner, aber in Wirklichkeit in ungefähr 2 Dutzend Aufsichtsräten und anderen Gremien vertreten. Was ist eigentlich spannender, im Aufsichtsrat dem Vorstand auf die Finger zu gucken oder im Vorstand selbst zu gestalten?
Der Vorstand kann gestalten und der Aufsichtsrat ist eben derjenige, so wie das Wort es sagt, der beaufsichtigt und Rat gibt. Insofern natürlich erstmal sozusagen hinten dran, weil die Vorschläge vom Vorstand kommen müssen. Aber in meiner jetzigen Phase des Lebens, in der ich ja dann auch zurückblicken kann, nicht nur auf die Tätigkeit bei Fraport, die natürlich das Wichtigste war, sondern vorher ja auch schon Vorstandstätigkeiten, ist das, glaube ich, eine sehr geeignete Form, sich nochmal einzubringen, weil ich natürlich über Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt habe, vieles schon erlebt habe und einfach in dieser Funktion, glaube ich, auch sehr produktiv sein kann.
Bis vergangenen Jahr waren Sie ja vor allen Dingen bekannt als Flughafenchef. Wenn man sich Ihre Tätigkeiten jetzt anguckt, dann sind das ja ganz, ganz unterschiedliche. Sie sind in Aufsichtsräten vertreten von Unternehmen. Sie sind aber auch aktiv zum Beispiel für die Freunde und Förderer der Universität Frankfurt, für die Kinderhilfsstiftung und so weiter und so fort, arbeiten als Honorarprofessor. Würden Sie sagen, Sie haben heute fast mehr Einfluss als früher auf gesellschaftliche Prozesse, Entwicklung?
Ist eigentlich nicht mein Kriterium und nicht das, wonach ich strebe, sondern ich glaube, gerade in diesen Ehrenämtern müssen sie aus einer sehr herausgehobenen beruflichen Position heraus tätig werden, weil sie dann nur richtig Erfolg haben können, wenn sie als Anonymer auftreten und eben nicht verflochten sind mit verschiedenen Leuten, können sie weder die Bedeutung dieser Institution heben, noch Geld sammeln, was durchaus auch eine Funktion ist für die ehrenamtliche Tätigkeit. Aber es geht ja ineinander über. Natürlich entsinnen sich viele, dass ich hier so viele Jahre Flughafenchef war. Und das öffnet weiterhin dann die Türe für die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Aber ich werde auch jetzt wahrgenommen eben in diesen neuen Funktionen und denke auch ernst genommen. Und insofern ist das eine Ergänzung und ein komplementäres System.
Nicht nur Ehrenämter, wie jetzt bei den Freunden und Förderern der Universität oder bei der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main, sondern schon bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG, beim Bahnhersteller Bombardier, bei der Luftfracht Airline Lufthansa Cargo, bei Anwaltskanzleien und. Also da wird schon auch Geld verdient.
Ja, klar. Ich wollte das auch jetzt nicht so tun, als ob ich da nicht noch kommerziell sozusagen unterwegs bin, sondern will nur sagen, gerade jetzt auf die Ehrenämter bezogen, ja, ist es eben notwendig, dass sie aus einer Position herauskommen, wo sie einen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Und natürlich nutzt mir das auch für die Dinge, für die ich bezahlt werde. Wobei, wenn Sie Eintracht darunter subsumieren, muss ich Ihnen sagen, das ist eher eine symbolische Bezahlung. Ich will da auch kein Geld verdienen, sondern das ist ja ein emotionales und mir sehr am Herzen liegendes Engagement. Aber ich sage auch mal, diese Mischung, ich schätze mal, dass ich so 50-60% ehrenamtlich unterwegs bin und den Rest eben für Dinge, für die ich auch Geld bekomme. Aber diese Mischung ist jetzt auch wieder wichtig. Wenn ich überhaupt nicht mehr beruflich aktiv wäre oder wirtschaftlich aktiv wäre, wäre ich, glaube ich, auch nicht so wertvoll in dem Ehrenamt. Und das habe ich ja alles auch so ein bisschen gesteuert, dass das passt.
Weil Sie dann nicht so viele Menschen kennen würden oder mit denen täglich zu tun hätten, die dann auch wieder Geld für die Frankfurter Universität zum Beispiel
spenden. Zum Beispiel, oder weil eben auch diese gesellschaftlichen Begegnungen, die natürlich eine große Rolle spielen, Sie machen ja nicht immer Termine, sondern nutzen auch zufällige Begegnungen bei irgendwelchen Kongressen oder bei eben gesellschaftlichen Anlässen hier in der Region, dazu jemanden anzusprechen. Und diese Gelegenheiten haben Sie natürlich mehr, wenn Sie jetzt auch beruflich sehr stark unterwegs sind.
Das klingt aber so, bei der ganzen Vielzahl an Tätigkeiten, die Sie Unternehmen, Ämtern, die Sie innehaben, dass das schon sehr, sehr bewusst und gezielt auch zusammengestellt wurde Ihrerseits.
Ja, also ich hatte sehr viel mehr Angebote, als ich dann angenommen habe und kann das ja auch sehr selektiv machen. Das gilt für beide Bereiche, für die Ehrenämter genauso wie für die beruflichen Tätigkeiten. Und ich habe mir ungefähr ein Jahr, bevor ich dann bei Fraport ausgeschieden bin, schon mal überlegt, was willst du eigentlich, wo willst du noch tätig werden? Und viele der Dinge, die Sie, Frau Kuck, eben aufgeführt haben, sind ja auch Positionen, die ich vorher schon hatte.
Und jetzt haben Sie ganz viele Tätigkeiten, wo Sie natürlich aber auch der Einfluss reizt, denke ich mir. Wie weit geht der Einfluss denn?
Ja gut, ich glaube schon, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal die regionale Debatte nehmen, die ich ja versuche schon seit vielleicht 13, 14 Jahren hier etwas mit zu gestalten, glaube ich, dass ich sehr wertvoll sein kann, weil ich eben Zugang habe zu allen politischen Kreisen und Einfluss habe, auch über die wirtschaftliche Tätigkeit. Und da denke ich, kann ich viel einbringen.
Wir haben versucht, eine Stimme aus dem Landtag zu bekommen, einen aus den verschiedenen Parteien, der einfach mal sagt, wie wichtig Sie für das Land Hessen sind. Und die Stimme, die es dann geworden ist, das war Thorsten Schäfer-Gümbel, der Chef der Hessen-SPD.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Wilhelm Binder ist sehr wichtig für die Regionsentwicklung, weil er einen Blick über den Tellerrand hinaus hat. Er kennt unheimlich viele Menschen, er kann Menschen zusammenführen. Er unterscheidet sich damit sehr von dem Provinzialismus einiger Regierungsvertreter hier in Hessen, die keinen Blick dafür haben, wie man diese Region insgesamt entwickelt. Insofern ist er ein ganz, ganz zentraler Akteur für die Entwicklung der Region.
Lassen wir mal die oppositionelle Kritik an dem vermeintlichen Provinzialismus von Vertretern der Landesregierung beiseite, die Thorsten Schäfer-Gümbel eben moniert hat. Da liegt doch eigentlich die Frage nahe, Sie sind SPD-Mitglied, immer gewesen und war auch immer bekannt.
Nicht immer, aber
zumindest sehr lange, ja.
In jungen Jahren, ja.
Warum, Sie sagen auch selbst, dass Sie bei Ihrem Engagement schon reizt, auch die Nähe zur Politik. Warum ist Wilhelm Bender nicht in die Politik gegangen, zumindest nach seiner Zeit als Flughafenchef?
Ja, das war nie mein Ziel. Ich hatte auch nie eine Funktion innerhalb der SPD, aber habe auch immer dazu gestanden. Ich bin vor allem wegen Willy Brandt, dieser charismatischen Persönlichkeit und auch wegen der Ostpolitik, die damals ja sehr streitig in Deutschland diskutiert wurde, in die SPD eingetreten. Nein, ich glaube auch nicht, dass mich jetzt noch irgendwann reizen würde, weil das dann zu sehr auch eine Einseitigkeit bedeutet, die ich so gar nicht empfinde. Ich habe sehr viele Freunde, die unterschiedlicher Meinung sind in politischen Fragen zu mir oder kenne eben auch sehr viele Menschen und mag sie, die sich in anderen Parteien engagieren. Und ich glaube, so ist das schon richtig und entspricht auch mehr meinem Wollen, dass ich zwar immer wieder sehen kann, dass gerade im Grenzbereich zwischen Politik und Wirtschaft es relativ wenige Menschen gibt, die so viel Erfahrung haben wie ich, dass aber eben auch dieses parteipolitische Handeln schädlich wäre für das Engagement, das ich in vielen Institutionen ausübe.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie hätten fast weniger Einfluss, weniger Gestaltungsmöglichkeiten, wenn Sie sich jetzt politisch festlegen würden.
Genau, weil das ja sofort auch polarisiert.
Aber zum Beispiel jetzt für die Frankfurter Universität würden Sie dann schon, wenn es jetzt ums Sparen in der hessischen Wissenschaftspolitik geht, schon versuchen, Ihren Einfluss geltend zu machen?
Ja, also wenn Sie jetzt mal sehen, diese Sparrunde, die ist ja eigentlich auch so angelegt, dass die Universität belohnt wird, die noch mehr Studenten und Studentinnen anzieht. Und das ist für die Frankfurter Goethe-Universität, die sehr stark natürlich auch die Forschung als Inhalt hat, einfach ein Nachteil. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder auch in Wiesbaden sagen müssen. Denn dieses Bundesland, wie die Bundesrepublik insgesamt, braucht die Forschung. Und das sollte eigentlich durch staatliche Weichenstellung auch gefördert und nicht verhindert werden.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Politik in Wiesbaden auch auf das hört, was Sie dann sagen? Oder ist man dann doch mit seinem Engagement, auch ehrenamtlichen Engagement, irgendwann mal an der Grenze angelangt?
Ja, natürlich. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier die Dinge, die Inhalte bestimme. Aber wenn Sie sich angucken, wer im Vorstand der Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität sitzt, wer im Kuratorium sitzt, in welch starkem Umfang über Stiftungslehrstühle und direkte Fördermittel die Wirtschaft Anteil nimmt an dem, was in der Goethe-Universität geschieht, dann ist das natürlich etwas, was Politik auch wollen muss und ja sicher auch zur Kenntnis nimmt. Und dann muss man eben auch mal hinhören, wenn es in bestimmten Fragen eine andere Meinung gibt.
Eine andere Herzensangelegenheit für Sie ist die Eintracht. Da stecken Sie sich jetzt sehr rein, denke ich mal, mit sehr viel Engagement. In jüngster Zeit haben wir gehört, dass Sie ja durchaus auch mal in die Katakomben gehen, also sprich zu den Spielern und direkt mit denen sprechen. Wie kommt das an?
Ja, das ist doch klar, dass der Aufsichtsratsvorsitzende auch sich äußern kann oder manchmal auch muss zu dem, was innerhalb der Eintracht geschieht. Das bedeutet gar nicht, dass ich mich da als Vorstandsersatz fühle. Da habe ich klare Vorstellungen auch von meiner eigenen Zeit, was die Aufgabe des einen und was die des anderen ist. Aber die Eintracht ist ganz klar in einer Krise. Und wir alle müssen da die Nerven behalten, aber auch deutlich machen, was jetzt geschehen muss. Und ich habe neulich eben vor allem mal gesagt, dass ich es besser fände, wenn das überbordende Engagement auf dem Platz sich austoben würde, dann möglichst auch mit Toren, die geschossen werden und nicht im Bedienen von Interviewwünschen der regionalen Presse. Und dazu stehe ich auch und das geht auch nicht, wie das jetzt im Moment gelaufen ist. Aber es ist ja jetzt die Woche auch sehr viel ruhiger geworden.
Wenn die Eintracht tatsächlich absteigen würde, es ist ja zumindest nicht ganz ausgeschlossen, was hätte das eigentlich für Folgen über den reinen Sport, über die rein sportlichen Konsequenzen hinaus? Also zum Beispiel auch für die Attraktivität des Vereins, des Stadions, zum Networken, zum sich austauschen. Hätte das Konsequenzen, Folgen?
Ja klar, wir haben ja leider schon diese Erfahrung machen müssen und konnten dann ja auch erleben, welche Konsequenzen das hat. Das, was wir vorhin diskutiert haben, jetzt die Mischung meiner Engagement zeigt sich eben auch hier. Die regionale Debatte, die wir hier führen, die Frage, welche Bedeutung diese Region auch im Verhältnis zu konkurrierenden Metropolregionen in der Welt hat, macht sich natürlich auch am Sport fest. Wenn Sie nicht mehr eine erstklassige Bundesligamannschaft in Ihrer Region, in Ihrer Stadt haben, dann steigen Sie ein Stück ab. Dann sind Sie weniger attraktiv auch für Talente, die wir hier für die Firmen holen wollen und für viele, viele andere Dinge. Tourismus natürlich auch. Also das darf nicht passieren im Interesse der Eintracht, aber auch nicht im Interesse der Region.
Und dann wird auch auf der Tribüne nicht mehr so viel Politik gemacht oder so viele Geschäfte angebahnt?
Ja, ich finde, das ist nichts, was für die Eintracht störend ist. Im Gegenteil, wenn Sie das mal vergleichen, ich verfolge die Eintracht ja nun auch schon über Jahrzehnte, wie die gesellschaftliche Akzeptanz heute ist und wie sie vielleicht vor 20 Jahren war, dann hat die Eintracht eben eine so unglaubliche Imagesteigerung, dass sie dort Menschen treffen, die nicht unmittelbar sozusagen dem ja auch etwas rauen Profifußball zugeordnet werden. Und das hilft der Eintracht, aber ist natürlich auch attraktiv, weil man bestimmte Telefonate nicht mehr führen muss, Leute trifft und manchmal auch ein Geschäft anbahnt. Warum denn nicht?
Aber Deutsche Bank-Chef Ackermann, der ist nicht in der Commerzbank.
Doch. Ich habe ihn schon mehrfach auch bei uns wenn ich es richtig erinnere, auch bei der Fraport war er schon, aber auf jeden Fall in der Eintracht-Loge. Und wir haben auch über Fußball gesprochen, durchaus interessiert. Und wenn Sie sich angucken, wie die Deutsche Bank hier zur Region steht, dann sind alle früheren Gerüchte, ziehen die nicht mit dem Headquarter vielleicht nach London, aber heftig widerlegt. Und das ist übrigens eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Erfolg auch dieser regionalen Debatte, dass dieses Flaggschiff hier bleibt.
Und sprechen Sie jetzt mit Herrn Ackermann und Sie treffen den einen oder anderen Politiker, da wird dann mal telefoniert per Handy oder SMS geschickt. Jetzt gibt es aber doch auch immer mehr sogenannte soziale Netzwerke, Twitter, Facebook und so weiter. Wächst da vielleicht eine ganz neue Gruppe von Netzwerkern heran, mit denen Sie vielleicht nicht mehr so verlinkt sind?
In der Tat, also Sie werden mich da nicht finden in diesen elektronischen Netzwerken und das wird sicher so sein.
Warum eigentlich nicht?
Ja, gut, weil ich auch einfach Bedenken habe im Hinblick auf Vertraulichkeit und allzu große Offenheit. Das ist ja sicher etwas, wovon man auch die Jugendlichen warnen muss. Das ist sicher eine andere Art, nur glaube ich, dass sie zum Teil sehr viel oberflächlicher ist, weil sie eben sozusagen anonym da ein bisschen was reinhacken und dann vielleicht auf irgendeine Antwort und Reaktion warten. Während ich doch die persönliche Kommunikation und das Gegenüber mit der Registrierung auch der Reaktion des Gesprächspartners vorziehe und glaube auch, dass man zum Beispiel irgendwas nur verkaufen kann, wenn man so eine Gesprächssituation hat. Damit meine ich nicht nur Produkte, sondern eben auch Image oder Botschaften für eine Organisation, die eben nicht unmittelbar kommerziell tätig ist.
Ich würde noch mal ganz gern bei diesem Stichwort Networking bleiben und noch mal das Beispiel vielleicht Eintracht Frankfurt nennen, weil ich mal einen Satz von Ihnen gelesen habe. Da haben Sie gesagt, auf der Tribüne wird Networking betrieben. Wir haben das auch gerade eben schon mal angesprochen. Aber mich würde mal interessieren, wie funktioniert das? Macht man das während dem Spiel? Macht man das während der Pause? Gibt es da möglicherweise auch bestimmte Geflogenheiten, dass so ein bisschen Smalltalk zum Fußball, über Fußball dazugehört? Aber können Sie uns da mal kurz einen Eindruck geben?
Also die Eintracht verkauft ja die Logen auch deswegen, weil die Firmen, die diese Logen für relativ viel Geld mieten, mit ihren Geschäftspartnern, mit Freunden dort zusammenkommen wollen und dann sicher nicht alleine über Fußball reden. Das ist völlig legitim und sogar geboten, weil diese Kosten für die Logen ja auch als Betriebsausgaben abgesetzt werden. Also müssen sie auch ein betriebliches Interesse haben und nicht nur ein fußballerisches an diesem Ereignis. Ja, das läuft natürlich auch über direkte Gespräche, aber nehmen Sie nur mal eine Situation, in die wir hoffentlich bald wieder kommen, dass die Eintracht Tore schießt und man sich dann sozusagen gegenseitig in den Armen liegt und erleichtert registriert, dass ein Spiel gewonnen wird. Das führt Sie natürlich zu einer Nähe, die Sie mit einem Geschäftspartner wahrscheinlich bei einem Business Lunch irgendwo hier in einem Restaurant nie gewinnen werden.
Wen haben Sie denn da schon alles umarmt?
Ja gut, also ich habe jetzt gar nicht, natürlich habe ich auch Airliner umarmt, die da jetzt in der Fraport-Loge waren. Jetzt im Moment habe ich eine Sitzposition in der Eintracht-Loge, dass links neben mir Heribert Bruchhagen und rechts neben mir meine Frau sitzt. Also, dann kann ich die jeweils mal umarmen, das war dann leider das letzte Mal irgendwann im Dezember, wenn da ein Tor gefallen ist. Aber ich meine nur einfach, das schafft eine Nähe, auch wenn man sich nicht jetzt in den Armen liegt, sondern einfach nur darüber redet, die natürlich Schönes und einfach emotionale Seiten auch von Menschen zeigt und nicht nur, dass man sozusagen businessmäßig tickt.
Und das macht dann auch das Reden über andere Themen, ernstere Themen
ja,
tatsächlich leichter.
Ja, also. Man gewinnt ja auch Vertrauen oder hat eine Gemeinsamkeit. Es ist ja auch immer schön, ein Gespräch erstmal einzuleiten. Na, wie fanden Sie das letzte Spiel von der Eintracht, als er mal gleich mit der Tür ins Haus fällt?
Sind Sie gerne Strippenzieher?
Ja, also das will ich doch gar nicht bestreiten, dass das Spaß macht, wenn ich jetzt sozusagen zum Jagen getragen werden müsste, auch was die jetzigen Positionen angeht, dann würde ich, glaube ich, mir selbst, aber auch anderen das nicht zumuten. Man will ja auch dabei sein, deswegen sage ich auch immer, wenn dann einer aus mir den nur Gutmenschen machen will, Mensch, du bist ja toll engagiert und was du da alles gesellschaftlich zurückgibst und so, dann sage ich auch immer sachte, das macht einfach Spaß, Und das sind ja auch die Kicks, die man hat, wenn ich jetzt wie neulich für die Universität einen relativ hohen Betrag habe einwerben können, dann macht das ja auch einfach Spaß, dass man Erfolg hat und jemanden überzeugen konnte.
Wie vierstellig war der Betrag?
Ja gut, es waren fünfstellig, aber immerhin.
Silvia Kuck hat gerade eben den Begriff Strippenzieher benutzt. Da haben Sie gar nicht widersprochen. Der macht Ihnen nichts aus?
Macht mir nichts aus. Das können Sie so oder so auslegen. Natürlich weiß ich, dass das eher negativ besetzt ist, aber wenn Sie jetzt für irgendeine soziale Institution oder von mir aus auch eine wissenschaftliche Institution Strippen ziehen und dadurch anderen Menschen helfen, dann kann ich nur sagen, dann zieht sie immer heftig weiter. Das ist so wichtig.
Und dann verhilft es eines Tages auch zu einem Denkmal.
Ja, das Denkmal brauche ich nicht. Das da habe ich auch, glaube ich, kein Bedürfnis. Das sollte man auch nicht anstreben, weil das gar nicht klappt. Niemand hat irgendwie ein Denkmal. Da haben wir vielleicht Goethe oder solche Menschen. Aber da sind wir doch dann ganz in einer ganz, ganz anderen Liga. Ja.
Aber was brauchen Sie denn? Würden Sie denn sagen, was ist wirklich richtig wichtig? Oder wer ist für Sie, wenn Sie in Ihre Handynummern reinschauen, der oder die wichtigste im Land?
Da habe ich, glaube ich, keine, außer der Familie. Aber ich sag mal, natürlich treibt einem das an. Da bin ich auch, aber auch vorher engagiert gewesen. Es ist ja jetzt nicht neu, dass ich denke, manche Dinge kann ich besser machen. Das ist jetzt gar nicht irgendeine Arroganz oder eine Eitelkeit, sondern das ist, glaube ich, auch objektiv bedingt. Ich habe Glück gehabt im Leben, was die berufliche Tätigkeit anging. Und dann haben sie Erfahrungen gesammelt und eben auch Netzwerke aufgebaut, die andere so gar nicht aufbauen konnten. So, insofern können sie bestimmte Dinge dann auch nicht so gut machen wie ich.
Sagt Wilhelm Bender im Gespräch mit HR-Info-Moderatorin Silvia Kuck und HR-Info-Redakteur Oliver Günther.